Kultur Talk, der Interview-Podcast mit Christopher Köhler. Backstage und unzensiert.
Herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge vom Tour Talk mit Christopher Köhler, und das bin ich auch wieder. Und ja, danke, dass du mal wieder hier zuhörst und hier eingeschaltet hast auf dem Podcast-Abhörgerät, auf deinem Handy und wo auch immer du bist, im Auto, bitte achte auch auf die Straße, in der Bahn, im Flugzeug oder du joggst gerade, gehst spazieren oder hängst auf der Couch, bist kurz vorm Einschlafen, da ist doch dieser Podcast genau das Richtige für dich, und ich freue mich auf jeden Fall, egal wo du bist, dass du hier wieder einschaltest. Heute wieder mit einem sehr interessanten Talk-Gast. Es ist echt lustig, man nimmt sich immer so 30 bis 45 Minuten vor und dann wird es doch wieder eine Stunde. Das ist doch ganz schön, und jeder Gast hat bis jetzt gesagt, dass es immer extrem kurzweilig war und es einem gar nicht auffällt, dass es eine Stunde war. Andreas Weber ist ein Stand-Up-Comedian, der hier in Deutschland auf Tour ist mit seinen Solo-Programmen als auch in Mix-Shows, und er erzählt, welche Veränderungen er als Künstler vollzogen hat in den letzten Jahren, warum sein zweites Programm mal komplett anders ist als das erste Programm. Alter, ich habe schon Sprachfehler hier, ne? Ich nehme es aber nicht von nochmal neu auf. Man muss dazu sagen, zum Zeitpunkt der Aufnahme hier, es ist noch asozial heiß hier. Wir haben hier September, Anfang September. Es ist unnormal heiß. Wir leben ja hier in Köln in einer Dachgeschosswohnung, meine Frau und ich und unsere Tochter. Es ist unnormal heiß. Und verstehst du, da fängt man irgendwann an zu lallen. Deswegen will ich gar nicht weiter quatschen. Das Schöne ist aber, das Tourleben geht wieder so ein bisschen los, passend zum Titel dieses Podcasts. Die Shows starten wieder, zumindest im September noch. Mal gucken, was ab Oktober ist. Auf jeden Fall läuft es gerade aktuell ganz gut und ich freue mich auf jeden Auftritt. Aber auch auf Andreas Weber. Er erzählt sehr, sehr viel über seine Wandlung als Künstler. Ich habe schon erwähnt, in seinem neuen Programm widmet er sich dem Thema Feminismus und warum, weshalb, wieso und warum es als Mann auch ungewöhnlich ist, sein Lebensmodell. Also er ist Teilzeit alleinerziehend. Und das alles erzählt er im Podcast, was seine Kinder davon halten, dass er auf die Bühne geht und was er eigentlich auch noch im Hauptberuf eigentlich macht tatsächlich, weil hauptberuflich macht er das gar nicht, das ist ganz interessant, wie er das alles unter einem Hut bekommt, wie er das Beste aus diesen zwei Welten vereint und warum der Applaus mittlerweile bei ihm am Ende der Soloshow ein ganz, ganz anderer, wertvollerer Applaus ist als vor ein paar Jahren noch, das erzählt er heute in dieser Folge. Und entschuldigen, dass ich heute hier gelallt habe, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Auf jeden Fall geht's jetzt los mit dem Podcast, mit dem Interview mit Andreas Weber. Viel Spaß. Mir gegenüber sitzt jetzt der Stand-Up-Comedian Andreas Weber. Herzlich willkommen im Tour Talk.
Ja, hallo, schön. Ich freue mich, da zu sein.
Und ich mich erst. Und werden erstmal, bevor es losgeht, eine kleine Blitzfragerunde, ein Speed-Dating machen, was ich in jeder Folge mit jedem mache. Das heißt, mit wir alle dich ein bisschen mit Fakten besser kennenlernen. Ja. Hau ich schnell kurze Fakten raus, du antwortest, was dir halt einfällt.
Alles klar.
Genau, und wir starten sofort mit dem Speed-Dating, und zwar jetzt. Und zwar erstmal dein Name, wollen wir wissen.
Andreas Weber.
Dein Alter?
47.
Dein Beruf?
Ja, Stand-Up-Comedian, Schrägstrich, ja, wie würde ich sagen, Büro-Heini.
Büro-Heini, okay. Ja. Wo geboren?
In Marbach am Neckar. Ludwigsburg ist die nächstgrößere Stadt.
Und wo heute? Ja. Ah ja, ja, doch, klar. Wo heute lebend?
In Stuttgart.
Single oder vergeben?
Vergeben.
Dein Spitzname?
Aktuell habe ich keinen. Natürlich Andy, Andy. Mehr habe ich nicht. Meine Freundin nennt mich ihre Perle.
Oh je, aber in der Schule keinen anderen Spitznamen gehabt. Weberknecht. Ah, nee.
Weberknecht, ja, aber ich würde nicht so weit gehen, um Spitznamen zu nennen, aber ich wurde, glaube ich, in der kompletten Schulzeit eigentlich nur mit Nachnamen angesprochen. Der Weber.
Das kenne ich auch noch. Köhler. Köhler oder Köhli war ich oft. Ja. Okay, weiter geht's. Oder welches Emoji wärst du?
Das Emoji, dieser Mann, der links und rechts die Handflächen in die Luft hält. So dieses Schulterzucken, Handfläche zum Himmel.
Ach so.
Ja.
Warum?
Es ist einfach jetzt spontan geantwortet, dass eins der Emojis, die ich am häufigsten verwende, und vermutlich ist es so, ach Leute, ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht.
Okay. Dein Lieblingsfilm, gibt es da einen?
Lieblingsfilm? Es ist sicherlich Star Wars, etwas, auf dem ich immer hängen bleibe. Ja. Zurück in die Zukunft Trilogie, da bleibe ich auch beim Set immer hängen.
Ja. Du auch?
Ja.
Ja, ja, geil.
Kann mich immer noch drüber freuen. Ja,
ja, das stimmt. Passend zur Kinofrage, süßes oder salziges Popcorn? Das ist so eine entscheidende Frage.
Ah, süßes. Süßes, wenn ich mich entscheiden muss, aber ich bin gar nicht so der Popcorn-Typ. Ich bin eher der Chips-Typ.
Ah ja. Aber die, alle sagen süß tatsächlich. Bis jetzt hat nur ein Gast gesagt salzig. Hast du eine Lieblingsserie oder eine Sitcom zum Thema Comedy im Haus? Auch mal direkt.
Lieblingsserie habe ich jetzt wieder quasi Game of Thrones. Ist sicherlich eine meiner Lieblingsserien. Und da kam jetzt ja hier die neue, der Spin-off raus, ja.
Ach ja, stimmt. Ja. Habe ich noch nie gesehen. Also Game of Thrones habe ich noch nie gesehen. Muss man das gesehen haben?
Müssen muss man natürlich gar nichts, aber ich glaube, das ist, wenn man vielleicht mal so ein bisschen reingespickelt hat, ich bin da auch relativ spät erst eingestiegen, da gab es eigentlich schon bis auf die letzte Staffel alle und hab das irgendwie in so einem traurigen Winter mal aufgeholt, irgendwie so, keine Ahnung, netto 200 Stunden Lebenszeit gefühlt, ja.
Hast du eine Lieblingsband?
Eine Lieblingsband. Also das letzte Konzert, auf dem ich war, ist Mine. Singer-Songwriterin auch aus Stuttgart. Ah. Es ist quasi, die Band ist eine Sie. Und die macht eigentlich deutschen Pop im weitesten Sinne, würde ich sagen.
Dann noch eine vorletzte Frage. Wenn du eine Superkraft hättest, was wäre das?
Superkraft. Ich glaube, also mein Lieblings-Superheld ist auf jeden Fall Hulk. Okay. Ich weiß nicht, um das jetzt vielleicht, glaube ich, zu psychologisieren. Ich glaube, das ist so mein unterdrückter Wunsch, öfters ausrasten zu können, glaube ich. Okay. muss man sagen, irgendwie in der Gesellschaft ist es ja dann doch... gibt es wenig Möglichkeiten. Man kann natürlich, ja, aber es ist natürlich, Hulk ist da ein bisschen freier, glaube ich, von Überlegungen.
Müsstest du nicht eigentlich Ski-Hulk sein, wenn man dein aktuelles Programm
Ja, müsste ich eigentlich sein, ja.
Letzte Frage vom Speed-Dating, dein größter Erfolg, was würdest du sagen, ob privat oder beruflich, das kannst du dir selber aussuchen.
Oh, mein größter Erfolg, also ich würde ich sagen, das Vatersein habe ich ganz gut hinbekommen. Merke ich dann immer, oh, jetzt im Sommerurlaub, beide Söhne hatten sich dazu entschieden, mitzugehen. Und das ist, ich glaube, sind es 18 und 21, ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass sie nicht denken, um Gottes Willen, bloß nicht.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Erfolg, auf jeden Fall. Ja, dann erstmal, Speed-Dating-Runde ist beendet. Dann kennen wir dich ja jetzt nach 6 Minuten schon ein bisschen besser. Und jetzt würden wir mal ein bisschen gemeinsam so deine Laufbahn zum Stand-Up-Comedian durchgehen. Vater sein und Feminismus, was wir schon kurz angesprochen haben, kommt natürlich auch noch als Thema vor. Aber jetzt erstmal zur Comedy. Du hast auch gesagt, du bist Büro-Heini. Wie war denn dein erster Kontakt zur Comedy? Wann hast du da was gesehen und was hast du zu dem Zeitpunkt denn beruflich gemacht?
Also ich glaube, mein erster Kontakt mit Comedy im Allgemeinen war natürlich Otto in der Kindheit und bin dann da, also fand das schon immer super lustig und war auch bei irgendwelchen Besuchen von der Verwandtschaft oder Bekannten wurde immer quasi an den Tisch gerufen, um einen Witz zu erzählen. Das war schon eigentlich früh mein Job. Okay. Aber wir waren eigentlich auch so ein klassischer, wie soll ich sagen, der Arbeiterhaushalt klingt jetzt so kernig, aber meine Mutter Hausfrau, mein Vater Elektriker, sowas wie Kunst oder Bühne, das war eigentlich völlig absurd und völlig weit weg, ja. Und deswegen hatte ich da irgendwie vielleicht so ein Talent oder eine Ader, aber überhaupt keine Vorstellung, wie ich so den Drang auf die Bühne dem irgendwie Raum geben könnte. Und ich glaube, dann in neuerer Zeit war es dann erst Mittermeier, so the next ja. Generation nach Otto, wo ich echt dachte so, ah, cool, voll gut. Aber das war dann immer noch so, dass ich dachte, wie kommt man denn da hin überhaupt? Ja? Und dann war es in Stuttgart schon der Comedy Clash, wo ich dann gesehen habe, ah, da stehen auch Leute ja. Einfach mal 15 Minuten auf der Bühne. Und dachte ich, ah ja, so kurz irgendwie, das war schon realistischer, als quasi den ganzen Abend irgendwie auszufüllen. Ja. Genau, und das war dann irgendwie, wo sich so ein kleines Fensterchen geöffnet hat, der Möglichkeit erstmal, ja.
Ja, aber hast du, als du dann Otto gesehen hast, schon irgendwie Ambitionen gehabt, so von wegen auch, das wäre als Beruf oder später, wenn du älter bist, was du auf der Bühne machen könntest, hast du da schon drüber nachgedacht oder war es einfach nur so beiläufig, weil es halt gerade Spaß gemacht hat, da ein bisschen Aufmerksamkeit in der Schule zu bekommen?
Ich glaube, ich hätte da nicht mal irgendwie sagen können, dass das überhaupt ein Beruf ist oder dass ich das als Beruf machen könnte. Ich glaube, es ist nicht so, dass es mir verboten wurde oder so, aber ich glaube, ich hätte das so auch als guter Schwabe so verinnerlicht, erstmal, naja, dann machst du erstmal eine vernünftige Ausbildung. Also das irgendwie so ein Lotterleben und irgendwie durch die Lande ziehen, das war völlig abwegig. Ja.
Aber warst du in der Schule auch so Klassenclown oder gar nicht?
Ich glaube, Klassenclown ist ja auch so der schmale Grat zu verhaltensauffällig. würde ich sagen, das war ich so nicht, ja. Aber ich glaube, ich habe schon hier und da mal einen Witz gemacht. Ich war auf jeden Fall keiner der coolen Jungs. Ich glaube, das war auch so mein, sozialer Kleister war eher Humor als Coolness und Draufgängertum. Definitiv.
Ich glaube, alle Comedians waren das, glaube ich, damals nicht, ne? Bei den Coolen, oder? Wir sind auch alle irgendwie die traurigen Gestalten, die dann irgendwann den Drang hatten. Aber lustig ist, dass ganz viele Comedians, die heute Comedy machen, sagen, dass Mittermeier so das Ding gewesen ist. Mhm. Weil der so der Erste war, der halt wirklich so Stand-up gemacht hat und gezeigt hat, der kann halt auch ein Star sein, ohne dass man sich halt ja, so
zum Verkleiden,
zum Clown, zum Affen macht wie Otto. Mhm.
Ja,
genau, ja. Das ist ganz interessant. Nach der Schule, du hast ja gesagt, Ausbildung gemacht. Was hast du denn für eine Ausbildung gemacht?
Ich habe eine klassische Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht. Eine großen Versicherung, also so klassischer Büroalltag. Ja. Und habe dann aber da auch schon schnell gemerkt, in der Bearbeitung von irgendwelchen Schäden, also ich habe halt dann, keine Ahnung, wenn es irgendwo einen Leitungsrohrbruch gab oder das Fahrrad gestohlen wurde, das Häusle abgebrannt ist, das waren ja. So die Sachen, die ich da bearbeitet habe. Habe aber dann auch gemerkt, das bis an die Rente, ist das vielleicht nicht so das Ding. Habe dann auch ein Abendstudium gemacht und jetzt bin ich so im weitesten Sinne im Controlling, also viel Zahlen, Daten, Computer, Systeme, bin ich aktuell in dem Bereich unterwegs.
Und du hast schon gesagt, du warst dann beim Stuttgarter Comedy Clash als Zuschauer erstmal, oder wie bist du da gekommen?
Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf aufmerksam wurde. Ich war auf jeden Fall mit meinem Bruder da und ich weiß nicht, wo wir das erfahren haben, aber irgendwie, genau, ich war erstmal nur Zuschauer. Also vor meinem ersten Auftritt hatte ich mir das angeschaut, ja.
Und wie oft warst du dann im Publikum, bis du dann selber genau da auf der Bühne standest?
Ich glaube, ab da war ich dann fast immer beim Clash, aber ich glaube, da ging noch mal so eineinhalb, zwei Jahre vielleicht ins Lande. Ja, eineinhalb würde ich sagen. Also okay. Es gab ja dann auch gar nicht so viel andere Möglichkeiten, also um dort selbst als Newcomer aufzutreten. Du weißt das alles, ja. Ich erzähle es aber auch für die Leute, die zuhören. Selbst da musste man sich schon irgendwie so ein bisschen bewiesen haben. Also so die ersten paar Auftritte konnte man dort nicht machen. Da musste man erstmal ein einigermaßen ordentliches Video, quasi einen Arbeitsnachweis abgeben, dass man lustig sein kann.
Und was, so. Hast du für ein Video dann gemacht? Bist du dann zur offenen Bühne gegangen? Oder ich glaube, in der Rosenau gab es da mal eine offene Bühne, ne? Oder
genau. Die gibt es immer noch, also im Rosenau Open Stage. Das ist natürlich, wenn ich das mit heute betrachte, wo es in, also selbst in Stuttgart gibt es jetzt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag Open Mics, wo du einfach so quasi hingehen kannst. Und das sind nur Stand-Upper und die offenen Bühne ist halt, wer das selber noch nicht erlebt hat, echt so eine bunte Tüte von Poetry Slam, Impro-Theater, Singer-Songwriter, Zauberer, da ist ja alles quasi vertreten und das auch in einer mehr oder minder guten Qualität. Also also ich glaube, die ersten Schritte bei so Comedy-Open-Mics jetzt sind schon deutlich einfacher als die offenen Bühnen, wo man dann vielleicht der einzige Wortbeitrag war und da sich schon durchkämpfen musste, anders als, noch schwieriger als heute, würde ich sagen, ja.
Ja, das heißt, du hast dann auf einer Bühne Auftritte gemacht und das aufgenommen und dann dich beim Clash, beim Marc damals dann beworben.
Genau. Ja, ganz genau, so lief's.
Und, aber es ist jetzt auch immer interessant, finde ich, wie du da angefangen hast. Man kann da jetzt keine Ausbildung machen oder VHS-Kurs, wie schreibt man Comedy? Mittlerweile gibt es zwar auch da Comedy-Coaches oder sowas, aber es gibt es mittlerweile, ne? So Workshops und sowas. Und hier, wie heißt denn der Kollege hier vom Quatsch Comedy Club, der oft auftritt? Ich weiß nicht mehr, der macht so Seminare oder so. Ja. Wie hast du denn angefangen dann zu schreiben? Dann, ich meine, dann tagsüber Büro und dann abends dann zu Hause lustige Sachen aufgeschrieben? Oder wie kam das dazu und wie hast du dir das erarbeitet?
Also ich glaube, das ist so das Aufschreiben ist ja das eine. Ich glaube, das so, den Comedy-Kopf hat man ja eigentlich in der wachen Zeit immer. Ja? Also, dass man irgendwelche Beobachtungen hat oder Situationen weiterspinnt. Also ich glaube, so dieses Auge und Ohr und auch die Denkweise, die hat man schon, aber ich habe halt erstmal, und das muss ich dann auch drüber schmunzeln, wenn ich so zurückdenke, einfach halt aufgeschrieben, ohne irgendwelche Struktur, was ich dachte, was lustig ist. Also ich hatte noch keine Ahnung von irgendwie Setup oder Punchline, ja, um hier die Fachbegriffe zu droppen. Hab dann erst über die Auftritte dann auch andere Newcomer kennengelernt, wo es dann irgendwie einen Austausch gab. Da gibt es vielleicht dann irgendwie so ein Buch, hey, ich weiß nicht, das habe ich dann war das irgendwie so ein kopierter Schwarz-Weiß-Ausdruck irgendwie so, der einem dann zugesteckt wurde, wo man dann so ehrfürchtig durchgeblättert hat und so, okay, und dann so die Dreierregel oder oder überhaupt so Vergleiche, dass überhaupt dann, dass es da auch ein Handwerksteil gab, wie ein Witz funktioniert, war dann so in den ersten Wochen, Monaten, Jahren, würde ich sagen, echt so eine wichtige Erkenntnis, würde ich sagen, ja, fürs Weitere. Völlig naiv einfach für den ersten Auftritt rangegangen, ja.
Wie lief denn der erste Auftritt? Wie kam das an? Wie hast du dich gefühlt? War hast du dich wohl gefühlt oder hast du direkt abgeräumt oder wie lief der erste Auftritt?
Ja, mein erster Auftritt, auch rückblickend sehr lustig, in meinem naiven Selbstbewusstsein direkt irgendwie auch meine Mutter eingeladen und Freunde, mein Bruder.
Natürlich.
wo ich jetzt heute...
Arbeitskollegen noch.
Genau, wenn es hier jetzt... Leute zuhören, die auch mal auf die Bühne wollen, würde ich sagen, macht es nicht. Findet es erstmal ganz allein für euch raus. Genau. Das ist eine gute Strategie.
Ist noch nicht eine Heimatstadt, sondern weit weg.
Genau. Und ich bin da, es gab schon auch Reaktionen, also ich habe jetzt dann keine 10 Minuten in vollkommener Stille irgendwie oder noch schlimmer irgendwie Unmute im Publikum oder so. Schlimmer ist ja noch Mitleid. Das ist noch viel schlimmer, wenn die Leute merken, dem geht's jetzt richtig schlecht auf der Bühne. Und so die so eine Mischung aus Scham und Mitgefühl, das finde ich noch schlimmer. Ne, es gab so schon Reaktionen und ich war eigentlich so ganz zufrieden und dann haben mich nach der Show Christian Langer, der ist auch ein Sänger und Moderator hier aus Stuttgart, irgendwie von den fünf, ich weiß, ob er die kennt, und quasi der Chef von der Rosenau, der Michael Drautz, so zwischen sich genommen, die beiden, und haben mir dann erstmal so ein Feedback gegeben. Okay. Und haben dann so meinen subjektiven Eindruck der Situation so ein bisschen durch eine Außeneinschätzung angereichert, sag ich mal. Ja. Also es war jetzt nicht kein um Gottes Willen, geh bitte nie wieder hier auf die Bühne, sondern es ist erstmal schon, dass man sich kurz schütteln musste. So, aber ich glaube, so diese ermöglicht dann jetzt irgendwie nur zu denken, ist das Shit, irgendwie bringt einen ja auch nicht weiter. Hat dann schon geholfen, auf das eine oder andere ein bisschen gezielter drauf zu gucken, ja.
Ja. Und dann bist du Mix-Shows durchgetingelt sozusagen.
Ja. Und das war ich denke, die ersten 3 Jahre auch viel fahren ohne irgendein Geld. Mixshows, Kunst gegen Bares. Ich glaube, der nächste, dann einfach Erfahrung dazu gewonnen. Ich glaube, der nächste so Schritt war dann irgendwie die Talentwettbewerbe vom Quatsch Comedy Club und von Nightwash. Da habe ich mich dann auch so beworben. Ja. Das waren dann genau die nächsten Schritte so. Ja.
Ah ja, die Talentschmiede, da war ich auch mal. Wer hat das bei dir noch moderiert?
Ole Lehmann hat das bei mir moderiert und bin da auch eigentlich ziemlich selbstbewusst hingegangen. Natürlich auch ohne Gage von Stuttgart nach Berlin. Und er hat vor mir so eine Prenzlauer Berg Schwaben Nummer gemacht, wo sie eigentlich nur über Schwaben lustig macht. Und man hatte da ja nur irgendwie fünf Minuten oder sowas. Und ich war an dem Punkt noch nicht, dass ich das nehmen konnte, was da im Raum stand, und es irgendwie thematisieren oder umdrehen oder zu meinem Vorteil nutzen konnte. Das stand eigentlich die ganzen 5 Minuten zwischen mir und dem Publikum. Ich habe nichts dazu gesagt. Also hat mir einfach die Erfahrung gefehlt. Und bin dann direkt da in der ersten Runde rausgeflogen und am nächsten Tag, glaube ich, 8 Stunden oder so mit dem Zug von Berlin nach Trier zum, wie hieß es dort?
Comedy Slam.
Genau, zum Peter Stablo gefahren, ja.
Genau, die legendäre Anmoderation. Das ist geil da, ne? Das ist immer geile Stimmung und Leute, die Bock haben. Das muss man lassen. Und jetzt hast du ja auch schon das zweite Soloprogramm aktuell. Wie ist es dann dazu gekommen? Ist ja dann schon ein großer Schritt von 10, 20 Minuten, die man irgendwo Mixshow spielt, dann zum Soloprogramm. Wann war das dann so weit? Und wie lange hat es gedauert, bis du das hattest? Oder war das auch immer dein Ziel? Weil du das ja jetzt nur in Anführungszeichen was nebenberuflich machst. Auch war das immer das Ziel, auch ein Soloprogramm zu machen?
Also ich glaube, du meinst jetzt das erste Soloprogramm, wie ich überhaupt zum ersten kam?
Genau.
Ja, genau. Gibt da Leute, die tingeln seit 15 Jahren mit den gleichen 20 Minuten durch Deutschland. Das gibt's ja auch.
Ja.
Und ich war dann, ich war ja auch noch beim RTL Comedy Grand Prix und hatte dann quasi auch eine Agentur kennengelernt. Und da ist dann.
Achso, das war der Comedy Grand Prix war vor dem Soloprogramm.
Genau, ich bin auch da. Ich hatte mich ein Jahr geziert, als die mich gefragt hatten. Und im zweiten Jahr hat dann auch irgendwie das Ego Überhand gewonnen, wo ich dachte, ja, bin ja gut, läuft ja für mich, kann ich auch dahin gehen. Also habe dann da zugesagt, bin dann auch genommen worden im Casting, wo ich dann auch rückblickend dachte, es gibt so manche Situationen oder manche Bühnen, Möglichkeiten, Plattformen, die man dann irgendwie rückblickend vielleicht einen Tick später hätte machen können mit einem, dass man einfach in einer Weiterentwicklung. Ja. Und es war auch beim Comedy Grand Prix da nicht irgendwie völlig schlecht irgendwie. Wenn ich das Video jetzt angucke, ist okay, muss ich mich dafür nicht schämen, aber es ist schon einfach, wo ich sage, also die, das war einfach zu groß. Waren einfach mindestens 2 Nummern zu groß für mich und ich habe auch da gemerkt, so im Vorfeld, dass dann reden mehr Leute mit irgendwie so und man ist dann am Anfang startet da so mit einer Natürlichkeit, ist ziemlich bei sich und ich glaube, ich war auch völlig, also ich glaube, irgendwie ein Stück weit verunsichert, ob das so, wie ich es mache, richtig ist und ich glaube, das habe ich auch mit auf die Bühne genommen. Ja.
Wurde dir da viel reingeredet, inhaltlich, in deine Nummer oder konntest du schon so machen, wie du das auch in Mixshows gespielt hast?
Im Prinzip schon. Inhaltlich gab es da gar keine Anmerkungen, aber es ist halt dann schon, also dann sagen die Leute ja schon, mach doch mal so oder mach mal, sag mal irgendwie langsamer, sei schneller. Also es gibt schon irgendwelche so Meinungen dazu und ich glaube, das hat mich verunsichert. Ich fühle mich jetzt nicht limitiert oder beschränkt, aber ich glaube durch, verunsichert eher. Glaube ich, durch irgendwie Einschätzungen von Leuten, die dachten, ah ja, so wäre es vielleicht noch besser. Ne?
Wenn die dich heute nochmal fragen würden, sagen würden, so, hör mal, Andreas, jetzt dieses Jahr neue Staffel, bist du dabei? Was würdest du sagen?
Ah, das ist jetzt eine schicksalshafte Frage, vermutlich. Vermutlich würde ich sagen, ja, klar, gerne. Ja, ja, aber natürlich keine Ahnung, denn 10 Jahren stehe ich jetzt auf der Bühne, also vielleicht, keine Ahnung, 7, 8 Jahren mehr Wissen irgendwie, also ja, also ich kommt immer aufs Format an, ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, zu RTL, da kannst du nicht hingehen, wobei ich jetzt natürlich zu sowas wie, was gibt's da alles, Star Search oder Supertalent im
ja. Ist auch der Richtige, als der, ich hier sowas nachfrage. Ich war letztes Jahr beim Supertalent, insofern
genau.
Kann ich da gar nichts sagen.
Genau, ich wollte da auch dazu sagen, da ist, ich glaube, bei einer reinen Comedy-Show wäre ich sehr viel schneller bereit, ja zu sagen. Ich glaube, die Überlegung, ja. Ich würde es für mich auch nicht ausschließen, weil hier der Kollege Jochen Prang war ja auch beim Supertalent und der war auch zufrieden, für den lief es gut. Also das ist eigentlich, muss man auch sagen, eigentlich irgendwie auch schade, dass jetzt, keine Ahnung, dass so ein Schwerpunkt irgendwie vielleicht Sänger, Akrobaten, ich finde Comedians, Zauberer, lustige Acts, fände ich schön, wenn da mehr davon stattfinden würde.
Ja, es sind ja kaum noch Plattformen eigentlich im Fernsehen, wo du wirklich noch als Künstler stattfinden kannst, finde ich. Also so ein dritten Programm vielleicht, aber jetzt so
Primetime. 23:45 Uhr, genau.
Ne. Genau.
Stimmt.
Ja, ne. Ja. Schade eigentlich. Genau.
Solo-Programm war ja eigentlich die Frage, genau.
Genau,
Ich schwoff ab. Genau, und natürlich mit der Agentur kam dann natürlich dann auch so die Fragestellung nach einem Solo-Programm, weil natürlich mit einer Mixshow-Gage, da verdient man selbst und auch die Agentur eigentlich nichts dabei. Und ich glaube dann, ich glaube, gab es dann irgendwann ein Commitment auf einen Termin für eine Premiere und einen Titel, was damals Single Dad war. Also ja. Das war auch die Phase, wo ich dann im Prinzip so nach der Trennung und was mich da umgetrieben hat. Aber es gab halt, keine Ahnung, vielleicht 20 Minuten Programm. Und das war dann, ich glaube, dann schon auch irgendwie gut, ein Commitment zu haben auf einen Termin und dann wirklich fokussiert und zielgerichtet da das mal zusammenzubringen, ja. Aber die Überlegung, davon leben zu können, ich glaube, das habe ich mir gar nicht getraut, so richtig zu denken. Ich glaube, es schwang so ein bisschen mit irgendwie, in welche Richtung entwickelt sich das. Aber so richtig zu sagen, ich kündige meinen Job, an dem Punkt war ich da auf jeden Fall noch nicht. Ja.
Wir haben es ja schon angesprochen, jetzt, oder du gerade eben mit deinem ersten Programm, Single Dad. Als alleinerziehender Vater ist das ja, bist du ja schon außergewöhnlich, finde ich, in Deutschland. Ne? Ist ja so das klassische Bild, ja, eigentlich die Mutter ist zu Hause, Papa geht arbeiten.
Genau, das quasi der Subclaim, der heißt Teilzeit alleinerziehend. Also letztendlich, wir hatten quasi so ein Wechselmodell. Ja? Also Ja. Es war schon so, dass ich war nicht komplett alleinerziehend. Ich hatte dann auch Zeiten für mich ohne Kinder, aber quasi, wenn die Kinder da waren, habe ich mich quasi um alles gekümmert. Das war jetzt nicht, dass die Kinder mit komplett quasi Gepäck am Wochenende kamen und dann irgendwie ich die Schmutzwäsche wieder abgegeben habe, sondern alles, also Alltag, Schule, Klamotten, alles im Prinzip da abgedeckt habe. Selbst, was ich auch immer wieder erstaunlich finde, dass sich selbst Männer irgendwie mit ihren Kindern gar nicht trauen, alleine in Urlaub zu gehen. Also die nehmen dann oft noch so die Oma mit für die Betreuung. Genau. Ja. Nee, also nur so zum Szenario wie, also ich glaube, alleinerziehend ist dann nochmal schwieriger. Ja.
Ist der hier Kurt Krömer, hat er mit dir was gemeinsam, der ist komplett alleinerziehend, glaube ich, mit, ich glaube, auch zwei Jungs, glaube ich.
Hat er nicht sogar noch mehr Kinder?
Ja. Ich glaube, es sind, also ich glaube, der hält das ja sehr privat, ich meine, es sind zwei, aber ich weiß auch nicht, ob er die Anzahl sagt, ich weiß nicht. Aber wie hast du das denn alles unter den Hut bekommen? Ich meine, jetzt hast du im Büro gearbeitet, Controlling, hast zwei Jungs, schreibst neues Material, bist auf Tour unterwegs. Wie kann man sich das vorstellen? Hast du das gemanagt oder machst du das jetzt?
Also eine Zeit lang war es wirklich, wo ich gedacht habe, da im Prinzip hatte ich nichts anderes. Und ich hatte da auch eine Zeit lang, ich glaube, das ist dann auch so eine Pendelbewegung von es wächst und man sagt überall ja, 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 ob das jetzt auf der Bühne ist oder im Privaten mit Wachsen von Aufgaben, wo ich dann auch Phasen hatte, wo ich gemerkt habe, boah, es ist zu viel. Also wo man dann irgendwie dann auch das Gefühl hatte, es war nicht irgendwie das eine in Ausgleich zum anderen, sondern es war echt irgendwie so eine Doppelbelastung. Und da habe ich schon auch ein bisschen gebraucht, was ist so eine gute Balance zwischen Büro und Bühne. Genau, dass es mir gut tut. So, wie viel kann ich machen, ohne quasi immer kaputter zu werden? So, und ich glaube, so diese Balance habe ich für mich gefunden und es war für mich dann auch schon eigentlich vor der Corona-Zeit so, dass ich mich auch von dem Wunsch, Gedanken, Vorstellung, Bühne hauptberuflich zu machen, verabschiedet hatte, weil ich gemerkt habe, ich will keine 150 Tage im Jahr unterwegs sein. So, gerade Solo-Thema ist ja dann nochmal, finde ich, schwieriger, weil man halt doch viel allein unterwegs ist.
Ja.
Von daher ist es irgendwie, ergänzt sich das super, weil es einfach auch so krass unterschiedlich ist. So, Bühne ist ja immer laut und sendend und quasi im Büro ist auch viel irgendwie konzentrierte, isolierte, analytische Arbeit. Ja? Und so ist dann immer eigentlich, wenn man einen schlechten Tag bei dem einen oder bei dem anderen hatte, dann hat man dann immer noch gesagt, ja, ich habe ja auch noch das andere. Also es ist, bin ich ganz happy damit.
Ja, sozusagen das Beste aus den aus den zwei Welten, so Sicherheit, das ist Sicherheit aus dem Bürojob und das wilde, unsichere halt, ne, das finanzielle auch gerade.
Genau.
Ich habe nur das Unsichere. Naja. wie alt waren denn deine Söhne, als du dann die ersten Auftritte gemacht hast? Haben die das mitbekommen? Hast du denen das gesagt, so der Papa macht jetzt hier einen auf lustig oder hast du denen das irgendwie anders erklärt oder wie haben die das mitbekommen?
Ja, die haben schon das auch mitbekommen und ich habe auch so gezeigt, was ich da mache. War mir dann auch irgendwie ein Anliegen, irgendwie zu sagen, okay, ich will die da nicht blöd dastehen lassen. Ich glaube, die waren tatsächlich 9 und 11, weil, weiß ich relativ genau, weil ich glaube, einer meiner ersten dummen Witze war irgendwas halt mit 9-11.
Ja,
stimmt.
Erinnere mich daran.
Ja. Ja, genau. Und jetzt 10 Jahre später. Und es ist von daher, ich glaube, es ist jetzt Mama gesagt, dann so Leute so, ey, das müssen deine Söhne müssen sicherlich voll cool finden, dass du Comedy machst und nee, so es ist jetzt auch nicht irgendwie mein Anspruch als Vater, irgendwie the cool Dad zu sein. Aber ich weiß, auf Instagram folgen mir ein paar Kumpels von meinen Söhnen. Von daher, ich hoffe, die machen das nicht irgendwie aus, quasi wie, weiß ich nicht, Sensationsgier und Peinlichkeit irgendwie sich dran hochzuziehen, sondern ja, also ich glaube, das ist ganz, ganz
Screenshots
in Ordnung, glaube ich, ganz in Ordnung.
In der Schule rumzeigen, guck mal hier. Ja. Aber wann war die das erste Mal bei einer Show von dir?
Waren die dann auch, also dann auch irgendwie kurz darauf, aber ich habe dann auch das, ich meine, wo die noch kleiner waren, habe ich die manchmal auch, aber selten notgedrungen, wenn es halt irgendwie mit der Betreuung schwierig war, auch mal mitgenommen. Aber man muss ja auch sagen, also das, wenn ich es habe vermeiden können, habe ich es vermieden, weil es ist ja, ich weiß, wer hier zuhört, Comedy, das ist so Rock'n'Roll und wild, aber es ist halt einfach oft super viel Warterei und einfach langweilig, ja, für Kinder. Und man ist ja selber schon genervt vom Rumsitzen und Warten, bis es jetzt endlich losgeht. Und das ist ja, dann für die Kinder noch mehr so. Ja. Also von daher, die wissen, was ich mache und es ist okay und cool, aber es ist nicht so, dass sie dann ständig irgendwie zu Auftritte mitwollen oder so. Sagen die, nee, ist schon okay.
Ja. Aber stolz waren sie doch.
Ja.
Aber stolz waren sie doch bestimmt dann, als du dann bei RTL dann zu sehen warst.
Ja, weil das ist schon irgendwie, genau, also es ist dann irgendwie konkreter. Ich glaube, das war auch der erste Moment, als meine Mutter stolz war, als ein Foto von mir in der Hör zu war.
In der Hör zu,
das ist, wie kam es denn dazu? Das war für ein RTL Comedy.
Ach so, vom Comedy Programm.
Genau, war so ein Szenenfoto im Fernsehprogramm und dann ist halt, für meine Mutter war das halt alles abstrakt, aber dann, dass da ein Foto ist in der Fernsehzeitung, hey, dann, ja. Fand sie gut.
Wahnsinn. Ja. Aber jetzt nach Corona kannst du dir nicht mehr vorstellen, jetzt Bürojob zu kündigen und jetzt nur noch Comedy zu machen?
Fünfjahresplan ist jetzt ein großes Wort, aber ich glaube, es ist generell, ob das jetzt, egal was man macht, immer sinnvoll, so alle paar Jahre mal zu gucken, fühlt sich das noch okay an oder brauchst du irgendeine Veränderung? So, von daher würde ich das jetzt nicht ausschließen irgendwie. Mein kleiner Sohn fängt jetzt eine Ausbildung an, der Große zu studieren. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wenn vielleicht sich in 5 Jahren oder in 10 Jahren, das ist ja zum Glück ein Job, den man, also der Bühnenjob, noch lang machen kann. Also ich würde es dann ausschließen, aber ich habe jetzt zumindest für die nächsten sicherlich 5 Jahre da keinen Plan, dass das so passieren könnte.
Ja. Haben denn deine Söhne irgendeine künstlerische Gene mitbekommen, dass die auch irgendwie, weiß ich nicht, das interessant finden, irgendwie selbst was zu machen, was Kreatives, oder kommt das gar nicht für die in Frage?
Zumindest so noch nicht erkennbar. Und ich glaube, man muss ja auch aufpassen als Vater, mit welcher Brille schaut man auf die Kinder. Ist das irgendwie so der eigene Filter der Wahrnehmung? Oder im Prinzip erkennt man wirklich so die echten Talente? Von daher aktuell treibt sie zumindest noch nicht auf die Bühne. Einem könnte ich zumindest, der hat eine extrovertiertere Ader als der andere. Da würde ich es nicht ausschließen, bei einem zumindest.
Ja, mal gespannt, was da kommt. Ja. Wie lange hast du denn das erste Programm gespielt? Weil jetzt machst du ja dein zweites Programm, was inhaltlich was ganz anderes ist. Da reden wir gleich noch drüber. Wie lange hast du das erste gespielt, bis dann zum zweiten kam?
Ja, da müsst ihr jetzt mal kurz überlegen. Wann hatte ich, also sicherlich 6 Jahre. Davon natürlich auch ein paar Corona-Jahre. Klingt immer irgendwie relativ lang, aber ich habe immer gesagt, jetzt auf Deutschland gesehen, haben noch mehr Leute das Programm nicht gesehen, als dass es Leute gesehen haben. Von daher,
Die Erkenntnis habe ich nämlich jetzt auch, weil ich habe meine alten Programme viel zu kurz gespielt, immer nur so 2,5, 3 Jahre. Und das ist eigentlich zu kurz.
Ein Riesenstress, ein neues Programm, ja, total. Ja.
Total. Dann ist das Neue gerade eingespielt, da fängst du schon wieder an mit dem nächsten. Ja. Das ist eigentlich scheiße. Ja. Egal. Jetzt hast du ein zweites Programm, das heißt Femanismus, wo ich das Plakat sehr geil finde.
Dankeschön.
Und es geht um Feminismus.
Ja.
Und das ist insofern interessant, weil ich habe bis vor kurzem noch das Hörbuch von Caroline Kebekus gehört, dass es kann nur eine geben, worum es da nämlich auch geht, was gerade als Mann könnte man denken, das hören sich jetzt nur Frauen an, aber eigentlich müssen wir Männer uns das ja nur anhören, weil das echt ganz interessant ist, mit vielen Sachen, die ich auch nicht wusste, auch fällt einem im Alltag dann auch ganz viel auf, nämlich gerade auch so bei Kinderbüchern, die dann irgendwie meine Tochter dann rumblättert, dass alles nicht Frauen immer nur so als Prinzessinnen, als Beiwerk drin vorkommen und es immer nur, auch in Kinderliedern, ne? Es geht immer nur hopp, hopp, reiter, wenn er fällt, immer nur in männlicher Form. Und du hast dir jetzt so der Thematik angenommen. Wie kamst du denn zu diesem Thema? Weil es ja jetzt was ganz anderes ist als das erste Programm.
Ja, ich habe mir dann überlegt, mit was beschäftige ich mich denn überhaupt so privat denn gerade? Und dann erst hatte ich überlegt, ist es irgendwie sowas wie Selbstoptimierung, wird dann irgendwie, was ist ein Thema, das ich spreche? Und dann habe ich aber eigentlich gemerkt, dass so in der, auch so in den Beziehungen, die ich so nach quasi der großen 17-jährigen Beziehung geführt habe, ich dann auch irgendwie so mich selber so ein bisschen weiterentwickelt habe. So als Folge von, okay, wie bin ich denn überhaupt? Was will ich denn überhaupt irgendwie? Welche Beziehungen möchte ich führen? Also ich glaube, da auch in der Auseinandersetzung mit Frauen oder Feministinnen, da einfach auch, so wie du sagst, manche Sachen hört man auch mit den ganzen Hashtags und denkt, ach du Scheiße. So erstmal zu realisieren, wie irgendwie das viele, also in der Gesellschaft, wie es für Frauen ist, aber dann auch zu realisieren, naja, Feminismus hätte da auch keine Definition geben können, ist jetzt nicht irgendwas, ja, das ist so irgendwas für Frauen, so, und das ist ja eigentlich, das steht ja auch im Grundgesetz, und das ist ja eigentlich schon, wir haben 2022 alles erledigt, zu merken, es ist einfach noch viel, viel so super verkrustet in der Struktur. Und wir Männer sind halt nicht nur manchmal das Problem, manchmal Lösung, aber manchmal halt auch Betroffene, ja, was jetzt, dass auch Männer unter Strukturen leiten und damit meine ich auch gar nicht, ich will jetzt so die alte Wolfsmännlichkeit wieder haben und irgendwie in so einer Männergruppe über glühende Kohlen gehen, sondern auch als, ja, auch Männer irgendwie so das, auch da das Thema, keine Ahnung, Selbstmordrate bei Männern dreimal so hoch wie bei Frauen, Obdachlosigkeit, Gefängnis, auch eine männliche Domäne. Und man sich auch dann da fragen kann, okay, warum sind da die Dinge so, wie sie sind? Ja, und ich glaube, in dem drüber sprechen, ein Bewusstsein zu schaffen. Ja? Das war mir dann so ein Anliegen, ja.
Ja, und was erzählst du noch im Programm? Also, das hast du schon ein paar Beispiele schon genannt, aber wie kann man sich das Programm vorstellen, ist das eher so, ich hatte mit Matthias Jung ja auch schon ein Gespräch, er sagt, er macht jetzt gar nicht mehr viel Comedy, weil er ja so viel über Pädagogik spricht, ist alles eher so Infotainment, aber ist bei dir schon auch lustig aufbereitet.
Genau, also ich versuche, das ist natürlich, wenn man über ein Thema spricht und das ist ja bei Pubertät oder Pädagogik wie bei Matthias ähnlich, es gibt natürlich irgendwie ein Wissen und Fakten, aber auch das jetzt, ich möchte mein Programm nicht zu einem Vortrag verkommen lassen, sondern auch so, okay, wie gehe ich mit Situationen um? Und keine Ahnung, dann sind es halt Sachen wie die Menstruation, ja? Was ja dann auch irgendwie, da hat eine Frau auf der Bühne gefragt, auch Comedian, wofür haben Männer Angst? Und die wollte eigentlich auf so einen Gag hinleiten Richtung Menstruation und eine Frau ruft dazwischen Gefühle. So, also versuch schon so ein bisschen quasi Fakten und meine eigenen Erlebnisse, also keine Ahnung, Menstruation, auch so Medizin, so ist auch so ein Thema, wo ja auch so der Mann oft der Standard ist der Forschung und Frauen gibt es halt auch noch irgendwie. So, also es sind schon Fakten, wo ich einfach aus Sachen, die ich dann irgendwann gelesen habe, dachte, okay, und damit sind wir jetzt, wir Männer, so all die Zeit durchgekommen, wirklich.
Richtig, ja. Richtig krass, also, eigentlich, ja.
Genau, und also von daher, es sind Fakten, so das ist also, um auch so ein bisschen, wie ist so die Perspektive der Frauen, wie ist es für mich, aber auch so diese Rollenbilder, die ja dann doch entstehen, ist auch so ein Teil. Also männlich, weiblich, in Anführungszeichen schon, was ist damit alles verbunden? Ja, das ist also so Fakten, aber auch wie ist es in meinem Leben, genau. Lustig.
Ja, findest du, dass Comedy jetzt in diesen Zeiten, wo wir hier überall in der Presse mit Winnetou und bla bla blub und sagst du ein falsches Wort, bekommst einen Shitstorm oder was, findest du, dass Comedy jetzt schwieriger geworden ist? Merkst du bei dir so eine eigene Schere, dass du jetzt beim Schreiben schon nachdenkst, oh fuck, das könnte aber jetzt irgendjemanden wieder verletzen, weil er keine Ironie versteht, oder nimmst du da keine Rücksicht drauf?
Also schwieriger würde ich grundsätzlich sagen, ja, würde es aber gar nicht sagen, als dass ich mich drüber beklagen würde, sondern dass es irgendwie Teil der Entwicklung ist, irgendwie sagen muss, okay, ich kann jetzt vielleicht, oder ich möchte eigentlich auch nicht den ersten billigen Witz zu irgendeinem Thema machen, der dann irgendwie rassistisch, sexistisch, was auch immer ist, irgendwie so. Aber das ist jetzt erstmal der Anspruch, den ich mir selber gebe. Hatte aber schon auch, als ich das erste Mal über diese Dinge geredet habe, ich hatte schon ein bisschen Schiss, wie die Reaktionen sind. So trifft man den richtigen Ton, kommt es so rüber, wie ich es meine. Also das war schon so. Und ich finde es aber eigentlich, aber das ist auch irgendwie einfach mal Anspruch an mich selber. Ich möchte mich auch selber weiterentwickeln, irgendwie in der Erkenntnis und Ausdrucksweise. Ja, dieses Geschrei, man darf nichts mehr sagen. Man darf ja alles sagen, nur muss ja halt damit rechnen, dass es Menschen nicht gut finden, um dann ihre Meinung dazu sagen. Ja.
Ja. Wie ist denn so die Resonanz zum Feminismus? Sitzen da mehr Frauen im Publikum? Sitzen da mehr Männer im Publikum? Kommen da Frauen nach der Show im Foyer auf dich zu und sagen, danke, dass ein Mann das mal thematisiert? Oder wie ist da so das Feedback?
Ich gerade bei der Premiere im Theaterhaus, das ist schwer auszudrücken, aber ich hatte dann beim Schlussapplaus so ein Gefühl, als wär's ein ernsthafterer Applaus. Also, dass da auch schon irgendwie eine andere Form von Wertschätzung für das Programm, Anerkennung da ist, als also quasi über so ein lustig mit einem Sternchen dran. Also, es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt vieles ist, was ich da erzähle, ist auch so quasi Feminismus Semester 1. Also, wenn ich mal jetzt wirklich in einer Aufklärungsbubble da sich bewegt, gibt es dann natürlich noch ganz andere Fragestellungen, die da diskutiert werden. Aber ich frage zum Beispiel immer am Anfang, wer würde sich hier Feministin oder Feminist nennen? Und es sind erstaunlicherweise selbst von den Frauen die wenigsten, weil einfach dieser Begriff so negativ belegt ist für die meisten, dass sie das eigentlich nicht so offen sagen wollen. Ja?
Vielleicht wissen sie auch nicht, dass sie das sind, war bei Kebekus, also das ich auch wirklich empfehlen kann. Da sagt nämlich, da hat nämlich irgendeine Redakteurin zu ihrem Interview gesagt, sie sind doch Feministin. Und sie sagt, wie, weiß ich nichts von.
Genau.
Das war ihr gar nicht so klar. Ja.
Aber ihr wird schon quasi, dass es irgendwie versöhnlich ist und es ist vielleicht ein Tick mehr Frauen als Männer, aber dann doch relativ ausgewogen und auch irgendwie von Ende 20 bis Mitte 50 auch in der Altersspanne eigentlich ein sehr schön gemischtes Publikum. Ja? Und auch da, weil du gesagt hast, kommen dann Frauen nach der Show irgendwie und sagen, echt gut. Also grundsätzlich ja. Was ich aber auch schon gehört habe, was dann auch wieder schwierig ist, wenn dann Frauen sagen, endlich sagt es mal ein Mann, weil wenn Frauen das erzählen, ist mir das zu nervig. ist dann natürlich auch. Und dann sagt, schwierig. wenn du dir das nur anhörst, weil es ein Mann sagt, ist das ja auch wieder ein schwieriger Mechanismus, wo man dann auch hinterfragen kann, warum ist das so? Ja, und es ergeben sich natürlich auch neue Möglichkeiten. Ich bin jetzt im Oktober mal, habe ich einen Auftritt bei einem Frauentag. Ach so, da bin ich auch gespannt. Also es ist irgendwie, ich hatte eine Aufzeichnung in Saarbrücken hier vom Chaos Comedy Club. Und da war halt dann die Frauenbeauftragte der Stadt oder eine der im Publikum. Und die wollte eigentlich nur die Show angucken und kam dann danach und dachte, voll gut. Und genau, daraus entstand dann dem nächsten Auftritt bei einem Frauentag. Da bin ich auch gespannt, wie das wird. Ja.
Ja, aber ist ja geil. Aber ich weiß, was du meinst, was du meintest am Anfang mit dem Applaus. Das ist, glaube ich, einfach mehr, glaube ich, weil es mehr Inhalt hat. Weil ich glaube, viel Comedy ist halt relativ wertlos, will ich nicht sagen, weil Lachen und Abschalten ist ja auch viel wert. Aber wenn man merkt, da ist noch was dahinter, das kommt aus dem Herzen und der hat sich Gedanken gemacht und recherchiert, ist, glaube ich, einfach nochmal anderer Respekt, den man da entgegengebracht bekommt. So, am Ende frage ich immer nach den schlimmsten Auftritten. Gibt es da ein, zwei Beispiele von Auftritten, ob Mixshow oder Solo, ist ja wurscht, im Laufe deiner Karriere, wo du sagst, oh, das war so schlimm, da träume ich heute noch von.
Also, schon erwähnt war ja der Auftritt beim Quatsch Comedy Club, weil ich direkt quasi mit den ersten 20 Sekunden gemerkt habe, die mögen mich nicht. Es schlug mir, es war so greifbar im Raum. Wir können dich nicht leiden und wir finden dich auch nicht lustig. Und auch dann in dem Moment die Hilflosigkeit. Ich habe keine Möglichkeit, damit umzugehen. Das war sicherlich einer der schlimmsten, oder zumindest lehrreichsten Auftritte, an die ich immer noch mal wieder denke. Ein Klassiker für schlimme Auftritte war auch mal die Frauenkarneval.
Gott.
da muss ich sagen, man hört ja wilde Geschichten von guten Kolleginnen und Kollegen, die dort grandios scheitern. Und entweder kann man sich die anhören oder man kann irgendwie so diesen kleinen Teil im Kopf haben, wo man denkt, naja, bei mir wird es anders werden.
Aber und, auch nicht, wa?
Und es wurde aber nicht anders. Und es war halt ein Raum, keine Ahnung, mit 500 Frauen und davor war noch irgendwie so ein Schlagersänger in Lederweste und so super trainierten Armen. Und dann stand ich da und habe halt nur geredet und die wollten halt, also es wurden keine irgendwie Krüge geworfen oder irgendwas, aber die haben einfach gemerkt, jetzt ist da ein Programmpunkt da, den können wir nutzen, um uns kurz mal zu unterhalten, vielleicht aufs Klo zu gehen. Also es war irgendwie echt, wo ich dachte, ja gut, das war jetzt eine Erfahrung. Das muss jetzt nicht nochmal sein. Also das sind so zwei schlimme Auftritte, an die ich mich auf jeden Fall erinnere, ja.
Das ist lustig, der Sertac Mutlow war ja auch schon im Podcast hier, der hat auch von einem schlimmen Auftritt berichtet, auch Karnevalssitzung. Da wurde er auch beworfen. Ich weiß nicht mehr, was es war, ob das waren keine Bierkrüge, aber waren halt trotzdem Gegenstände, die ihm entgegengeflogen sind.
Nur Kölschgläser.
Genau, so. Gut, die zerbrechen ja wie Zuckerglas, aber trotzdem, also nee, ich glaube, da muss man nur One-Liner abfeuern, die unter der Gürtellinie sind. Ich glaube, das funktioniert gut.
Ja.
Was war im Gegensatz dazu der schönste Auftritt, vielleicht emotionalste oder wo du irgendwie vielleicht das meiste gelernt hast bei, also im positiven Sinn?
Ich muss gerade überlegen, ob ich mich an so eine richtige, an einen konkreten Auftritt erinnere oder eher an so ein Gefühl. Also ich hatte schon beim Clash auf jeden Fall super Auftritte, also als das noch in der alten Location war, aber auch so Solo-Termine. Es ist, manchmal entwickelt sich über den Abend so eine Stimmung, die dann irgendwie, also magisch klingt irgendwie immer so cheesy, aber ich vergleiche das immer so mit einem Vogel, der fliegt und es gibt manchmal Abende, da ist man die ganze Zeit mit Flügelschlagen und Flattern beschäftigt. Und dann gibt es wieder Abende, wo man echt so Thermik hat, wo man eigentlich nur so ganz kleine Bewegungen machen muss, wenig Anstrengung, wenig Kraft, wenig Energie und es ist, man gleitet so durch den Abend und es ist mühelos, ja, und ich glaube, dass so Auftritte
Magisch.
Genau, sind magisch. Also, ja, aber es ist jetzt keine, sagen, genau, keine Einmaligkeit, die das, das war genau da, war ein Dienstag im August 2007, sondern zum Glück ist es schon ein paar Mal passiert. Ja.
Wir kommen zur letzten Frage. Wir sind schon bei fast 55 Minuten, sehe ich gerade. Was ist das, was du am Tourleben am liebsten hast und was ist das, was du am wenigsten magst am Tourleben?
Oh, am wenigsten mag ich wirklich lange Fahrten und die Warterei. Boah, was mag ich mit dem Tourleben am liebsten? Also am liebsten mag ich, wenn ich es mit irgendwas verbinden kann und in Städten bin, die schön sind. Weil manchmal ist man ja auch in Städten, die nicht so schön sind.
Die meistens mit dem Wort Bad beginnen. Bad, bla bla bla. Kurhäuser sind immer die schönsten Dinger.
Ich hatte mal einen Auftritt in der Kurmuschel im Kurpark. in der Konzertmuschel im Kurpark von Bad Pyrmont. Das kannst du mir vorstellen. Auch am Anfang so, ei. War aber dann ganz nett. Aber ich glaube, so dieses Rumkommen und doch Sachen sehen, die ich so jetzt ohne die Comedy einfach nicht gesehen hätte.
Ja.
Also das ist schon eine Basis schön. Ja.
Piemont-Kirsche zum Beispiel. Hast du ich möchte mit einem Zitat oder einem Satz enden, den ich auf deiner Webseite gelesen habe. Da stand, was du noch so als Ziel hast in deiner Karriere und da stand, du willst kein alter weißer Mann werden, der jedem die Welt erklärt.
Ja. Dafür rede ich ganz schön viel, oder?
Nach 55 Minuten. Das ist doch ein schönes Ende.
Voll. Dankeschön. Ja,
ich danke dir. Wo findet man dich denn im Internet, wenn man dich jetzt live sehen will?
Andreas Weber als ein Wort .me wie Media.
Also und du hast auch einen Podcast, ne?
Ja, vermutlich wird der einschlafen. Aber danke des Hinweises darauf. Ja. Ich hätte, den wird es wahrscheinlich nicht mehr geben.
Aber man kann ihn ja noch anhören, die älteren Folgen.
Ja, tatsächlich. Wir hatten nämlich auch Diskussionen darüber, über den Titel Comedy-Periode, wo ich dann auch gedacht habe, naja, das war vielleicht vor ein paar Jahren lustig und dass selbst der Kollege Storb, mit dem ich das ja zusammen mache, und der eher der klassische Macho ist, ich ihn inzwischen so ohne ihn jetzt zu brainwashen, so würde ich es nicht sagen, aber Sensibilität entwickelt habe, dass er auch denkt, das ist jetzt nicht der allerbeste Titel. So, also von daher kann gut sein, vielleicht gibt es den Comedy-Periode, wir sind immer zufrieden mit dem Titel, vielleicht schläft er ein. Ja, also von daher vielleicht, klares vielleicht.
Dann, ich danke dir sehr für die eine Stunde Zeit.
Ja, sehr gerne.
Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal persönlich sehen und vielleicht nochmal zusammen einen Auftritt haben, wie da in Rila singen Worblingen.
Rila singen Worblingen. War auch eine schöne Arbeit, ja. Dankeschön. Sehr gerne. Auf bald.
Ja, ich danke dir.
Jo. Ja, ciao, ciao.
Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Tour Talk Folge. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt und ich hoffe, du schaltest das nächste Mal wieder ein, was ich immer noch toller finden würde, wenn wir uns mal persönlich sehen und du mir bei Social Media folgst. Vor allen Dingen bei TikTok, da bin ich extrem aktiv, da poste ich 5 Tage die Woche, 5 Montag bis Freitag jeden Tag ein Video. Komm da vorbei, like mich da, follow da, lass das Plus verschwinden, wie man da immer so schön sagt. Und da sehen wir uns dann bei TikTok und da geht auf jeden Fall der Bank ab. Aber noch schöner wäre, wenn du mich und auch die Künstler, die hier im Interview sind, live besuchst. Kauf ein Ticket für eine Kulturveranstaltung, für eine Show, Comedy oder Zaubershow. Es ist ganz wichtig, dass ihr jetzt Tickets kauft. Denn wenn ihr es nicht tut und auch nicht weit im Voraus tut. Ich weiß, es ist nervig, wenn wieder was abgesagt wird. Es ist totaler Abfuck, ich weiß das. Aber wenn ihr das nicht tut, wird es in ein paar Jahren, und ich meine damit in 1-2 Jahren spätestens, keine Kultur, stimmt nicht, aber es wird die Kultur und die Vielfalt dieser Branche wird extrem weniger werden, eingeschränkt sein. Wir sind wirklich zu 100% abhängig von euch und natürlich auch von den Maßnahmen der Regierung, aber wenn keine Tickets verkauft sind, kann auch nichts stattfinden. Deswegen nochmal der Appell an euch, kauft Tickets und besucht mich und die anderen Kollegen auch live auf Tour. Genau, dann hoffe ich, dass du, wie gesagt, Spaß gehabt hast und in der nächsten Folge wieder einschaltest beim Tour Talk. Bis dahin, alles Gute, euer Christopher.